Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder richtiger Radiosender, Radio X, richtiger Wochentag, Monatstag, vierter Freitag im Monat, Uhrzeit 16 bis 17 Uhr und Umweltmagazin bei Radio X Greenpeace Frankfurt. Vorab zur Information, die Sendung haben wir vor einer guten Woche aufgezeichnet, urlaubsbedingt, den wir uns alle auch mal verdient haben. Mussten wir das vorher aufnehmen und wie immer der Hinweis, wir gehen davon aus, dass oder wir hoffen vielleicht oder denken dran, falls jemand in der Zwischenzeit die Welt vom Kopf auf die Beine gestellt haben sollte, das hatten wir nicht mit einkalkulieren können, wussten wir nicht. Ja, unsere heutige Sendung steht unter dem Titel Unsere Weltmeere, Faszination, Bedeutung für unser Leben und wie wir sie schützen können, die Weltmeere. Die Weltmeere sind der Motor des globalen Klimas. Sie transportieren die Wärme aus den Tropen in die höheren Breiten unseres Planeten. Fische sind eine wichtige Nahrungsgrundlage des Menschen und das schon seit längerer Zeit. Der Sauerstoff, den wir atmen, stammt zu mehr als der Hälfte aus den Ozeanen. Die Weltmeere bergen eine unglaubliche Lebensvielfalt, wobei 95% der Ozeane eigentlich uns noch fremd sind. Und wir sollen auch nicht vergessen, das ganze Leben kommt aus dem Meer, ist dort entstanden, das Leben auf dem Land. Die Meere, zumindest ihre Grenzen, sprich die Strände, sind Sehnsuchtsorte von vielen von uns, an denen wir uns gerne erholen. Viele Menschen leben aber auch an diesen Grenzen und zwar dauerhaft, leben davon und mit den Meeren. Und sie sind außerordentlich bedroht, das muss man jetzt einfach sagen, eben die Lebewesen und die Lebensformen in den Meeren. Der Klimawandel ist eine der Gefahren, die Überfischung, Transportwege, die den vielen Lebewesen den Lebensraum einengen, Wanderbewegungswege versperren. Es gibt zunehmend Rohstoffabbau, was das Ganze ja nochmal verschärft. Die Faszination, die Bedeutung für unser Leben und auch, wie wir die Ozeane schützen können und warum wir sie auch schützen müssen, darum geht es in unserer heutigen Sendung. Und da habe ich als Gast mal wieder die Ingrid Ahrens, die ist die Meeresexpertin bei Greenpeace Frankfurt. Ingrid, hallo, schönen guten Tag.
Hallo Otto.
Kurz vor deiner Abreise. Ja, du gehst auch in Urlaub, wie ich auch. Und das ist, wie gesagt, wir haben das uns, denke ich, schon mal auch verdient. Mein Name ist Otto Gebhardt und Ingrid, du unternimmst jetzt eine kleine Zeitreise mit uns.
Ja, also ich denke immer, wenn die Leute so sagen, ja, das betrifft mich ja nicht und bei uns ist ja alles gut und alles schön, dann sollte man doch mal ein paar Jahrhunderte, Jahrtausende zurückblicken. Und ich habe mir gedacht, ich müsste einfach mal so anfangen und sagen, ja, wie alles begann. Also mal ganz kurz zusammengefasst, gehen wir doch mal ganz, ganz, ganz weit zurück. Ungefähr 65 Millionen Jahre, das ist Ende der Kreidezeit. Also, alles auf der Erde ist deswegen mit allem verbunden. Die riesige Wasserfläche, die 2/3 der Ozeane bedeckt, ist durch 5 Kontinente, also große Ozeane, miteinander verbunden. Das heißt, wir leben eigentlich alle auf einem gemeinsamen, wir leben auf einem gemeinsamen Planeten, der auch verbunden ist. Pazifik, Atlantik, Arktischer Ozean, Indischer Ozean, Südlicher Ozean. Alles ist mit allem verbunden. Vor vielen Millionen Jahren, also zur Zeit der Dinosaurier, war das Klima heiß und feucht. Später, zur Zeit der Mammuts, eher kalt und eisig. Und in diesen Eiszeiten war auch viel Wasser gefroren, sodass der Meeresspiegel um ca. 120 Meter sank. Dadurch wurden viele Küstenlandschaften bewohnbar, also man konnte sich ausbreiten. Nachdem aber das Klima wärmer wurde, verschwanden diese Küstenlandschaften. Also es ist alles immer in Bewegung, möchte ich damit eigentlich nur sagen. Denn wir haben jetzt als Indiz, kann man sagen, den Golfstrom. Der prägt das milde Klima auch in Deutschland. Und sollte mit dem Golfstrom irgendetwas passieren, sollte
auch
er sich verändern.
Auch hinaus in Mitteleuropa ist ja letztendlich eine der Klimamaschinen,
ja,
die es gibt.
Genau. Und sollte der Golfstrom verlangsamt werden, was man im Moment schon erkennen kann, dann wird sich bei uns ganz schnell auch das Klima ändern. Also der Golfstrom kommt aus dem Golf von Mexiko, wo er das ganze Jahr warm ist und strömt dann weiter in Richtung Norden. Und dann an der europäischen Küste bis in die Arktis. Unterwegs erwärmt er das warme Wasser und die Luft über dem Meer. Und dieses warme Wasser bläst den Wind dann auch wie eine gigantische Heizung, kann man sich das eigentlich vorstellen, nach Europa. Auf alle Regionen der Welt hätte ein Zusammenbruch dieses wichtigen Kreislaufsystems schwerwiegende Folgen. Das kann man sich ja leicht vorstellen. Vor allem aber auf das europäische Klima. Und Wissenschaftler haben bereits festgestellt, dass die Strömung momentan so schwach ist wie nie zuvor in den vergangenen 1000 Jahren. Ja, unbeeinflusst davon erleben wir weiterhin an den Küsten Ebbe und Flut. Und das sind die sogenannten Gezeiten. Diese werden durch die Anziehungskraft des Mondes erzeugt. Also auch hier sieht man wieder diese globale Vernetzung von allem. Etliche Tier- und Pflanzenarten haben sich im Laufe der Jahrhunderte angesiedelt und viele Lebewesen kennen wir noch nicht einmal. Leider können wir weder Größe noch Kraft oder ein dicker Panzer die faszinierenden Tierarten wie Wale, Haie und Schildkröten schützen. Also sie können sich dadurch nicht schützen, denn durch das Klima sind sie alle betroffen. Auch sie stehen für viele bedrohte Lebewesen. Zum Beispiel der Blauwal, ein Säugetier mit bis zu 34 Metern Länge und 200 Tonnen, das größte und schwerste Lebewesen aller Zeiten.
Ja, genau diesen, nicht den Blauwal, aber eine Walart habe ich mir so als Beispiel herausgegriffen für, ja, wo, die erste Frage wäre jetzt für mich mal, woher rührt diese, oder was macht die Faszination der Meere aus für dich, Ingrid, bevor ich da jetzt über mein neues Lieblingstier referiere?
Ja, die Meere sind einfach auf der einen Seite eine gigantische Klima, sie sind für uns also wirklich sehr, sehr wichtig und beschützen uns. Und wenn man jetzt überlegt, ich könnte jetzt sagen, ja, also dass wir unbedingt 30% der Meere schützen sollen, was ja auch schon ganz, ganz lange immer im Fokus ist. Und das ist ganz wichtig, wenn wenigstens 30% der Meere unter Schutz gestellt werden, dann haben wir wenigstens da die Chance, dass sich also Lebewesen ansiedeln und erhalten. Denn man hat schon gesehen, die Kinderstube der Tiere ist ganz, ganz wichtig. Und wenn während der Zeit die Aufzucht klappt, und die 30% dann als Schutzgebiet dienen, dann wäre schon viel geholfen.
Also, ja, da wollen wir dann später nochmal, also im späteren Verlauf darauf eingehen, wenn es darum geht, um das Thema, wie können wir die Meere, die Ozeane schützen, beziehungsweise weshalb ist es notwendig, dass sie geschützt werden. Das ist ja nicht nur eine Jux und Dollerei, sondern es gibt ja auch existenzielle Gründe, weshalb diese Meere geschützt werden müssen. Ja, wie ich schon angekündigt hatte, ich hatte mir mal so ein bisschen mit einer Walart beschäftigt. Also Walart beschäftigt ist relativ. Es gibt ein Beispiel, dass vor der Mittelmeerküste Spaniens, also zwischen der Küste im Mittelmeer und Mallorca und Ibiza, Pottwale leben. Weitestgehend unbekannt und unbeachtet, weder von Touristen noch von den Einheimischen. In der Zwischenzeit, früher war das anders, da haben die Leute, die ja die Fischerei betrieben haben, das intensiver mitbekommen, zum Teil eben auch, weil die Pottwale Konkurrenten für sie waren, was den Fischfang anbelangte. Diese Pottwal-Population dort, die lebt vermutlich weitgehend isoliert im Mittelmeer, sprich es gibt kaum Kontakt oder keine Kontakte zu den Pottwalen, die im Atlantik unterwegs sind, die scheinen auch nach Untersuchungen nahezu nicht oder überhaupt nicht verwandt, annähernd nicht verwandt miteinander zu sein. Es gibt dort auch Finnwale. Nach den Blauwalen ist es die zweitgrößte Meeressäugetierart der Erde. Das zweitgrößte Meeressäugetier. Delfine, Meeresschildkröten kommen dort vor und da gibt es eben auch jetzt Konflikte mit Nutzungen, da kommen wir auch später nochmal kurz drauf. Inzwischen gibt es so einen Korridor, der da eingerichtet wurde, an dem die sich mehr oder weniger frei bewegen können, also wobei frei in Anführungszeichen zu setzen ist. Für die Mittelmeerwale ist eben dieser Bereich zwischen Festland Spanien und Nordküste der Balearen ein recht sensibler Bereich. Wie gesagt, es gibt dort auch Anträge auf Erdölförderung und bisher wurde das geschafft, das abzuschmettern, abzulehnen. Hoffen wir, dass es da dabei bleibt. Ein paar Besonderheiten von den Pottwalen, die können bis zu 20 Meter lang werden. Die können bis zu 2000 Meter tief abtauchen, suchen dort ihre Nahrung. Bevorzugt oder beliebte Speise von ihnen sind die Tiefseekalmaren, die dort unterwegs sind. Dadurch ist eben der Pottwal auch der Meeressäuger, der am tiefsten tauchen kann, und die können bis gut eine Stunde lang unter Wasser bleiben. Besonderes Merkmal von denen ist ihre Fluke, das ist die Flosse, richtig, Ingrid?
Ja.
Fluke, das muss man zuerst übersetzen. Und zwar, was ich dann so erstaunlich fand, das sind eben von jedem Individuum, ähnlich wie bei uns der Fingerabdruck, eben ganz individuell unverfälschbar. Die Kommunikation der Pottwale erfolgt über einen sogenannten Echolot, und dadurch erwachsen eben auch Gefahren für sie, wenn da jetzt nach Erdöl gebohrt werden sollte. Schon allein diese Untersuchungen, die seismischen, die mit Explosionen im Hochfrequenzbereich durchgeführt werden, sind eine Bedrohung für deren Kommunikation, die für ihre Lebensform, Lebensweise, ihr Überleben immens wichtig ist. Damit verständigen die sich eben so, wie wir Menschen uns mit unserer Sprache verständigen. Der Tourismus hat es jetzt bisher zum Glück noch nicht entdeckt, dass man da ja vielleicht Whale-Watching auf Neudeutsch betreiben könnte. Wobei das hier in den Bereichen insofern extrem schwierig wäre, weil im Gegensatz zu Island, wo die Wale vom Strand aus beobachtet werden können, müssten da lange Bootstouren unternommen werden. Die Tiere müssten mit speziellen Akustikgeräten erst aufgespürt werden, was ja wieder deren Lebensraum oder ihre Lebensqualität beeinträchtigen würde. Und es wären eben noch mehr Boote im Lebensraum dieser Tiere unterwegs. Was mich fasziniert bei dieser ganzen Geschichte ist der Gedanke, ich würde mal gern mit so einem Wal auf eine seiner Routen unterwegs sein. Die Ingrid hat mich gestern belehrt am Telefon noch, dass die, was ich sagen wollte, global, aber die sind nicht global unterwegs, Ingrid.
Ja, sondern die haben ihre bestimmten Routen, wo sie eben einmal die Wale zur Welt bringen, die Walbabys, und dann natürlich in wärmeren Gefilden und dann natürlich mit den Walen dann auch als gesamte Familie dann weiterziehen, um dann zu bessere Nahrung zu finden ist, da dann auch sich weiter aufhalten.
Sind es auch so große Verbände wie bei anderen Meeresfischen, ja, Tieren, Säugern?
Ja, Wale sind ja Familientiere, die immer sich sehr schützend auch gerade um die Jungtiere kümmern. Und wenn die ihre Routen dann schwimmen, dann sind auch die Jungtiere meistens also konzentriert in der Mitte, sodass dann der Schutz der älteren Wale da ist.
Also das sind mehrere, nicht nur einzelne Familien, die, sondern also richtige Herden.
Gruppen, ja, genau, wie auch bei den Delfinen, ne? Okay. Schulen, so nennt man das ja.
Du hast ja noch mal ein paar andere Tierarten ja, oder Meerestierarten ja angeguckt.
Ich wollte also eigentlich noch mal sagen, dass, weil ich jetzt gerade auch dabei war, dass das Klima sich eben so verändert und dass wir da unbedingt aufpassen müssen und dass eben die Ozeane nicht nur Opfer sind eben, sondern auch unsere Verbündeten. Und dazu muss man sich vielleicht mal überlegen, dass also umgerechnet jeder zweite Atemzug aus dem Meer kommt. Aber warum ist das eigentlich so? Also zum Beispiel im Laufe des Lebens eines Blauwals nimmt dieser 33 Tonnen CO2 auf. Das ist so viel wie 1650 Bäume innerhalb eines Jahres an Kohlendioxid aus der Luft absorbieren und in Sauerstoff umwandeln. Sterben Wale und sinken sie auf den Meeresboden, dann speichern sie dieses CO2 noch ungefähr 100 Jahre. Aber, sag ich jetzt mal, weil der Mensch immer noch rücksichtslos Wale jagt, sind deren Bestände extrem geschrumpft. Allein die Population der Blauwale ist seit Beginn der industriellen Fischerei um 97% zurückgegangen. Das Ergebnis, jeder einzelne Wal hätte einen Marktwert von 2 Millionen Dollar und Blauwale als größte Vertreter ihrer Art einen noch viel, viel größeren. Laut IWF könnte es einen Durchbruch...
IWF ist der
International World Fund. Könnte es einen Durchbruch im Kampf gegen die Klimakrise bedeuten, die Walbestände wieder zu erhöhen. Dies sollte ganz oben auf der Liste der Maßnahmen zum Klimaschutz stehen. Es gibt übrigens weitere 84 Walarten. Otto hat ja eben noch einen genannt, aber wie gesagt, die will ich jetzt nicht hier im Einzelnen noch aufzählen.
Also jetzt haben wir den Blauwal und den Pottwal. Die Finnwale habe ich erwähnt, das sind schon, hast du nur noch 81 vorzulegen.
Ja, genau. Okay. Ja, also so sieht es eigentlich aus. Und auch Delfine und Seekühe sind Säugetiere, die ihre Jungen im Wasser zur Welt bringen. Robben und Eisbären zum Beispiel leben an Land, jagen jedoch im Wasser und Fische vermehren sich durch Eier. Ein Kabeljauweibchen, das wollte ich jetzt nur noch mal erwähnt haben, beispielsweise, es produziert während ihrer gesamten Lebensspanne, vorausgesetzt, es wird nicht gefischt, 10 Millionen Eier. So, man müsste sich einmal vorstellen, ein Tier von der Größe eines Kabeljaus, dass der an Land so viel Junge gebären würde. Ja, um seinen Bestand zu sichern. Und jetzt im umgekehrten Sinne muss man mal überlegen, also wenn wir die Meere mal 5 Jahre in Ruhe lassen würden, könnten wir zu Fuß auf den Fischleibern übers Meer laufen.
Okay.
Ja, also darüber hinaus gibt es noch etliche Kleinstlebewesen, wie zum Beispiel Krebse, Seesterne, Seeigel, auch wirbellose Würmer und Weichtiere wie Muscheln, Seeschnecken und Tintenfische. Und Quallen, die mit ihren giftigen Fäden, das nennt man Plankton, also das sind eben alle die Algen und winzigen Tierchen, die eben die Hauptnahrung der Wale sind, Fischlarven fangen. Algen können als Riesentank allerdings auch bis zu 60 Metern lang werden. Korallen sehen aus wie Pflanzen, wunderschöne Korallen, die man eben immer wieder sieht. Sie ernähren sich aber von Mikroplankton. Durch Kalkablagerungen aus Korallenskeletten entstehen große Gebilde aus Kalk, die sogenannten Korallenriffe. Einige Arten lebten schon vor 1 Milliarde Jahre im Urmeer. Und bevor ich jetzt noch weiter über Korallen erzähle, wollten wir noch eine Musik einschieben?
Nee, ich wollte jetzt gerade zu den Korallen noch mal kurz was sagen. Zum einen, es wird ja allgemein, also Korallen sind keine Pflanzen, du hattest ja gesagt, das sind eben so Kleinstlebewesen, die sich auf dem Meeresboden ansiedeln und eben in so einer Symbiose mit Algen leben. Und diese Korallenbleiche entsteht wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, daraus, dass die Algen letztendlich von diesem Klimawandel hauptsächlich betroffen sind. Sie verändern und von den Korallen dann abgestoßen werden und die Korallen nehmen sich damit letztendlich ihre eigene Nahrungsgrundlage und verlieren auch die Farbe, die in die Algen da...
Genau, die sogenannte Korallenbleiche. Ne? Genau. Das ist ja, wenn das Wasser über 30 Grad Celsius warm wird, schädigt das die Algen und dann entsteht diese sogenannte Korallenbleiche.
Ich meine, dürfte ja allgemein bekannt sein, das Great Barrier Reef, dass das äußerst bedroht ist, das kennen wir ja inzwischen, wissen wahrscheinlich alle, ist inzwischen Standardwissen, oder?
Genau, das ist, da sind laut Experten rund ein Drittel schon verloren und mindestens 10 Jahre brauchen Korallen, um diesen Hitzestress, den sie erleben, sich davon wieder zu erholen.
Gut, okay, soweit mal bis dahin über die Faszination und auch ein Stück weit schon über die Gefährdung unserer Ozeane, unserer Weltmeere. Jetzt mache ich etwas Musik. Der Titel ist ja jetzt gerade ganz passend, die Little Willies und Best of All Possible Worlds. Ja, immer noch Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt Rad bei Radio X. Wir sprechen heute über die Weltmeere, die Faszination, die Bedeutung fürs Leben und auch warum und wie wir sie schützen können. Die Weltmeere nehmen, also eine ganz gewichtige Rolle spielen die Weltmeere, die Ozeane im Hinblick auf unser Klima und natürlich eben auch dann im Hinblick auf den Klimawandel. Die Weltmeere, die nehmen einen Großteil der Wärme aus der Atmosphäre auf und heizen sich dadurch selber auf und es entstehen mehr Hitzetage in den Ozeanen. Die haben sich in der Zeitspanne von 1982 bis 2016 verdoppelt. Folge ist das, was die Ingrid gerade vorher im vorderen Teil sagte, auch unter anderem eben steigende Zunahme der Korallenbleichen. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen husteln, habe was im Hals. Die Zunahme bei der Erwärmung von einer Erwärmung von 1,5 Grad würde die Hitzetage ver40-fachen, also 40-fach mehr, wie es eigentlich jetzt schon sind. Und diese Hitzewellen, die würden sich verstärken, die dauern länger an und sie betreffen größere Gebiete. Die Meere erwärmen sich weniger stark wie die Atmosphäre. Leichte Temperaturschwankungen wirken sich da natürlich dann ziemlich schnell als eine sogenannte Hitzewelle aus, was wir am Land gar nicht so extrem empfinden würden, aber da ist es ein hochsensibles Ökosystem, die Meere insgesamt sowieso, und damit hat es ja viel extremere Ausschläge, Auswirkungen. Die Auswirkungen merkt man auch in der Fischindustrie. Es gab eine Hitzewelle im Nordwestatlantik, das war 2012, und da hat die Hummersaison viel früher begonnen. Und die Fischer waren noch gar nicht darauf eingestellt, überhaupt Hummer einzufangen. Und auch die Konsumenten, Kunden wollten noch gar keine haben, wahrscheinlich, weil man es noch nicht gewöhnt ist, um die Jahreszeit schon Hummer zu essen. Ganz bemerkenswert fand ich auch, dass sich die Zusammensetzung der Population verändert durch diese Klimaerwärmung. Vor allem in der Nord- und Ostsee merkt man das. Die Temperaturen dort sind seit Jahrzehnten um 1,5 Grad höher als zuvor. Und da wirkt sich das eben auf die Fische aus, die wir bisher kannten. Es wandern zunehmend südliche Arten ein. Die Arten, die man bisher in der Nordsee kannte, wandern nach Norden ab. Und da fand ich einen ganz faszinierenden Zusammenhang. Beim Kabeljau ist es eben so. Diese wärmeren Winter sorgen dafür, dass die Laichzeiten früher einsetzen. Nachdem aber die Nahrung der Fische, das Plankton, die Planktonblüte von der Tageslänge abhängig ist, also von der gesteuert wird, haben die in ihren früheren Laichzeiten keine Nahrungsquellen. Und dadurch ist natürlich auch der Bestand zusätzlich gefährdet, neben dem Fischfang und all dem Drum und Dran. Die Einlagerung von CO2, die Meere werden ja auch ganz gerne als Unterstützer im Kampf gegen den Klimawandel gesehen. Und die Einlagerung vom CO2 stößt da auch zunehmend an die Grenzen, dass das Wasser nämlich versauert, weil der pH-Wert, das ist also ein Maß für den sauren oder basischen Charakter von wässrigen Lösungen. Und dieser pH-Wert, wenn der kleiner ist wie 7, bezeichnet man das Wasser als sauer. Und nimmt man da zunehmend wahr, dass es immer mehr versauert und dadurch auch letztendlich weniger speichern kann und das wieder abgibt an die Atmosphäre. Und also ist dieser ein Rückkopplungseffekt, der das Ganze noch verstärkt. Ingrid, drüber hinaus, was gibt es drüber hinaus an den Meeren, wo sie damit ringen und kämpfen und machen und tun?
Ja, also ich habe mir mal so überlegt, was wir eigentlich als Menschen, also sagen wir mal ein Viertel der Gesamtmenschheit, was wir eigentlich mit den Meeren machen. Also wir verschmutzen das Meer, läuft Öl aus, verunglücken Tanker, werden Küsten oder beziehungsweise Meeres- und Landbewohner über Jahre schwer geschädigt. Wer ist der Verursacher? Wer zahlt? Wir haben das Packeis zum Schmelzen gebracht. Wir leiten Abwässer, Pestizide, Chemikalien und Öl aus Transportschiffen in die Flüsse und ins Meer und schippern fröhlich immer weiter. Ja, wir versenken veraltete Munition und sogar Atom-U-Boote, denn was im Wasser ist, sieht man ja nicht mehr. Und was machen
wir
dadurch?
Aus den Augen, aus dem Sinn.
So ist es. Bedrohen dadurch natürlich auch das Leben der Tiere und Pflanzen, die im Meer wohnen. Aber natürlich auch uns selbst, denn alles, was wir dem Meer antun, kommt irgendwann einmal in irgendeiner Form auch zu uns zurück. So ist das. Wir verunreinigen die Ozeane mit bis zu 13 Millionen Tonnen Plastikabfall, der jährlich in unseren Ozeanen landet. Plastiktüten, Plastikflaschen, Take-away-Geschirr, Verpackungsfolien sind inzwischen die 4 am häufigsten verbreiteten Müllsorten, die die Meere verschmutzen. Und ein Ende dieser Problematik ist nicht absehbar.
Ich bin da kurz einen kleinen Schwenk geben darf, so eine eigene Beobachtung, ein eigenes Erlebnis vor vielen Jahren. War einmal auf einer griechischen Insel und da hat dann ein Sturm getobt. Und als ich mir dann den Strand angeguckt habe, haben wir gedacht, das Meer spuckt uns das wieder vor die Füße, was wir ihn reingeworfen haben. Der war randvoll mit Plastikmüll, mit allem Müll und Dreck, der da in den Meeren von uns entsorgt wurde.
Ja, das Meer reinigt sich auch. Durch Ebbe und Flut sieht man ja schon, wie sich das Meer immer wieder reinigt und versucht immer den Abfall wieder rauszufegen, weil die Wellen rollen ja ans Ufer und ziehen sich dann wieder zurück, sodass alles verschmutzte, größere Teil dann wieder das Meer quasi diese Dinge wieder ausspuckt, wenn man das so will. Ne? Nur die mikroskopisch kleinen Teilchen, die natürlich nicht. Und das ist das große Problem. Wir wissen ja überhaupt nicht, wie viel Verschmutzung, wie viel mikroskopisch kleine Teilchen überhaupt im Meer rumschwimmen. Und gerade die sind ja gefährlich, denn die werden ja von Fischen und anderen Meeresbewohnern gefressen und landen natürlich über die Fische dann irgendwann auch wieder auf unserem Teller.
Ja, die Zersetzung von diesen großen Plastikteilen, Fischernetzen, was da ja alles, Kühlschränke, keine Ahnung, Autoreifen. Ja. Ich meine, abgesehen davon, dass auch noch vieles vom über die Flüsse in die Meere geschwemmt wird, auch ja die Entsorgung auf der Hohen See ja gar nicht kontrolliert und reglementiert ist. Oder reglementiert vielleicht schon, aber nicht kontrolliert.
Ja.
Und dann zersetzt sich das durch den Wellengang, durch die Sonneneinstrahlung und wird halt, irgendwann landet es bei uns.
Das ist richtig. Was ich auch nicht verstehe, dass die Fischer ihre Fischernetze, die sind ja so groß wie ein ganzes Fußballfeld, kann man sagen, diese riesen Schleppnetze, die entsorgen die Fischer ja einfach im Meer. Die sinken dann ab und natürlich begraben die etliche Tiere unter sich und ersticken quasi die Korallen noch zusätzlich. Das ist eine zusätzliche Problematik. Und die Fischer graben sich doch eigentlich ihren eigenen Verdienst und ihre eigene Selbstständigkeit ab. Ne? Und viele Fischerboote sind ja auch gar nicht gekennzeichnet. Also man hat neulich eine Testserie gemacht und das war verblüffend. Es gibt nämlich Seeadler, die sehr große Strecken fliegen und man hat denen so Sensoren an einen Flügel gemacht und die haben dann immer wenn sie ein Schiff gesehen haben, wurde das dann eben durch diesen Sensor festgehalten und wurde an Land dann in so einem per Computer quasi dann aufgenommen und aufgezeichnet und da hat man festgestellt, von 340 Schiffen, die auf dem Meer waren, waren über 100 überhaupt nicht gemeldet und konnten also da ihr Unwesen treiben, ohne dass das überhaupt jemand gemerkt hat.
Mhm.
Ja, also verblüffende Dinge. Und das ist etwas, was man auch gar nicht richtig nachvollziehen kann. Warum der Mensch nicht etwas vorsichtiger mit seinen Dingen umgeht?
Ja, ich meine, nochmal ganz einfach darauf zurückzukommen, als ich ja mit am Anfang sagte, für viele Menschen, ob das jetzt bei uns eher, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ein Luxusgut ist, Fisch zu essen, so kann man das vielleicht eher sagen. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist, an der Küste. Da ist es selbstverständlich, Fisch zu essen.
Ja, aber es ist auch so, dass wir eben darüber nachdenken, wo der Fisch herkommt und eigentlich sehr selektiv auch Fisch kaufen.
Mhm.
Denn es gibt ja den Fischmarkt in Hamburg und das ist natürlich dann frischer Fisch. Ansonsten in den Geschäften gibt es genau den gleichen in München wie auch in Hamburg den gleichen Fisch. Der kann aus Italien oder sonst woher kommen.
Kann man das denn wirklich so sagen, dass also Fisch essen, das ist ja für mich jetzt so eine Wahrnehmung, weiß nicht, wie es andere Leute sehen,
ja.
Fisch essen eigentlich ein Luxusgut ist, während es natürlich Länder, Menschen gibt auf Inseln oder was auch immer, wo das die Existenzgrundlage ist, die ohne Fisch
ja
kaum überleben.
Also das ist sehr vielschichtig. Auf der einen Seite wissen wir ja gerade durch diese Aufzählung, die wir hier jetzt auch gerade diskutieren, dass die Meere sind verseucht und vergiftet, so muss man das leider sagen. So, und jeden Fisch, den wir essen, da können wir natürlich, sonst können wir natürlich giftige Stoffe mit aufnehmen. Das muss man einfach mal so sehen. Gut, natürlich gibt es die Aquakultur, wo dann Fisch auch noch gezüchtet wird. Da ist das Problem, dass man für ein Kilo Lachs 40 Kilo Fisch braucht. Also das ist absurd, was da getrieben wird.
Wie ein Kilo Lachs wird mit 40 Kilo was Kleinstfische oder wie auch immer.
Ja, wird so verfüttert, sodass das natürlich auch irgendwo in keiner Relation steht. So, also das muss jeder mit sich selber abmachen, aber man muss einfach sich überlegen, wie kriege ich es hin, für mich selber nachhaltig zu leben? Das ist ja eigentlich der Punkt. Und das ist auch wichtig, dass man das mit seinen Bekannten und Freunden diskutiert, um da eben einfach mal klar zu sagen, dass die Meere nicht zugemüllt werden, denn die sind unser Schutz und unser Sparringspartner.
Ja, wie ich gerade auch sagte, im Hinblick auf den Klimawandel, Klimaschutz, aber nicht nur das, sondern generell fürs Klima, was du ja vorher auch sagtest mit dem Golfstrom, da wird an der Oberfläche, andersherum, kaltes Wasser ist schwerer und sinkt nach unten. Das wird dann nach Norden dran, in Richtung Tropen transportiert und kommt dann als warmes Oberflächenwasser zurück, das für uns in Europa, Mitteleuropa vor allem ein stabiles Klima seit Jahrtausenden praktisch sichert. Insofern ist es ja auch wichtig, dass wir die Meere in einem gewissen Takt halten. Wobei ja auch Ökosysteme sich verändern, mal unabhängig davon, wie stark oder klein unser Einfluss ist. Aber zumindest jetzt, die letzten Jahrtausende, profitieren wir davon, dass das so stabil sich hält, das Ganze.
Ja, genau, das sieht man ja. Also ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass 65 Millionen Jahre natürlich keine Kleinigkeit sind. Und wenn man jetzt zurückblickt, da hat es eben Veränderungen gegeben. Aber die sind natürlich immer in Jahrhunderten beziehungsweise Jahrtausenden gemessen worden. Die Dinosaurier sind auch nicht von heute auf morgen verschwunden. Und das neue Leben, was sich entwickelt hat, ist auch nicht von heute auf morgen zustande gekommen. Also, aber was man jetzt sieht, also wir können es ja auch hier in Deutschland sehen, was in Nordrhein-Westfalen im Moment passiert. Oder habe ich das richtig gehört? In Ostfriesland gab es einen Tornado heute Morgen?
Ja, habe ich heute Morgen auch gehört. Ja. Also heute Morgen, jetzt für euch am Radio, das war der 17. August, nicht am 27., wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Ja, Tornado, aber ich hatte das auch vor kurzem mal, wo waren das? Ich weiß gar nicht, in welcher Region das war. Ich meine, es wäre auch in Deutschland gewesen, wo sie schon da drüber spekuliert haben. Aber das sind ja alles diese Sachen, die ja mehr oder weniger prognostiziert werden. Dass es in Garmisch-Partenkirchen muss es wohl auch ganz heftig geschüttet haben wieder heute Nacht. Ja. Mhm. Gut, wir machen jetzt hier nochmal eine kurze Pause. Ich habe mal etwas Musik von der Mary Coughlin von ihrem Album, wie hieß das nochmal, House of the Ill Repute, in Titel Bad. Ja, Bad, Mary Coughlin. Weiter geht's. Ja, wir haben gerade festgestellt, dass wir heute um die Uhrzeit, es ist gegen kurz vor halb eins, eher etwas unkonzentriert sind, die Ingrid und ich. Wir sind eher die Leute, die solche Themen, genau, eher nachts debattieren. Aber wir werden es jetzt auch noch hinbekommen. Ingrid.
Ja.
Nochmal das Stichwort Plastik.
Ja, genau. So, also ich hatte ja vorher gesagt, also vorweg nochmal eben, also wir hatten einen Infostand hier in Frankfurt am 3. Juli. Und zwar deswegen an dem Tag, weil da ein neues Gesetz rausgekommen ist, was eben mehr unverpackt Läden beziehungsweise mehr Plastikeinschränkungen auch wieder ins Gespräch bringen soll. So, aber wie soll das jetzt zukünftig funktionieren oder was habe ich mir dabei gedacht? Also ich hatte ja gesagt, dass die Ozeane bis zu 13 Millionen Tonnen Plastikabfall jährlich verkraften müssen. Und dazu gibt es eben so Gedanken, also was zukünftig gemacht werden muss. Also auf der einen Seite sagt man ja, jeder soll selber vor seiner eigenen Haustür kehren, ist ja auch richtig so. Ne? Jeder für sich machen kann, ist in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz muss es eben auch Richtlinien geben, denn wir haben ja auch Politiker gewählt, die die Industrie lenken sollen und die einfach das umsetzen sollen, was wir auch für richtig halten. So. Und da habe ich mir so überlegt, die Wege aus der Plastikkrise, die muss die Bundesregierung jetzt unbedingt mal umsetzen und muss da handeln. Und ich hoffe jetzt auch auf die neue Regierung, dass endlich da mal was in Gang kommt. Denn so kann es keinesfalls weitergehen. Und da hatte ich mir überlegt, also der Kunststoffverbrauch soll natürlich eingedämmt werden auf alle Fälle. Also die Produktion, der Konsum und die Emissionen aller synthetischen Kunststoffe müssen konsequent reduziert werden. Das möchte ich, also das ist ganz, ganz wichtig und da führt auch kein Weg dran vorbei. Und es darf da keine Ausnahmen geben. Dann, was ganz wichtig ist und was in Frankreich jetzt eingeführt worden ist, die Hersteller und Inverkehrbringer haften für die Schäden und müssen auch, habe ich jetzt bei Zigarettenstummeln gehört, dass die Verursacher die Kosten für die Reinigung von der Straßen übernehmen müssen, wenn da jetzt Zigarettenstummel liegt. Das finde ich eine ganz, ganz super Sache, denn dann fühlt sich endlich mal der Hersteller auch verantwortlich und macht das, ne? So, dann was ganz wichtig ist, Aufklärung, Transparenz und Informationsvermittlung. Ich stelle manchmal fest, weil ich auch in Schulen gehe und mit Kindern gerade über Plastik spreche, dass das für die Kinder ein Riesenproblem ist und dass sie aber schon sehr bewusst auch damit umgehen und dass das in den Schulen, also zumindest in den Grundschulen, schon sehr stark diskutiert wird. Also ich neulich zum Beispiel sah ich einen kleinen Jungen, der war vielleicht 7 Jahre alt oder so, und der lief plötzlich in ein Gebüsch und hat eine Plastiktüte rausgeholt, weil er eben sagte, die gehört ja, wie können die Leute nur eine Plastiktüte hier hinwerfen? Und da habe ich gedacht, wir sind irgendwo auf dem richtigen Weg, aber das muss konsequent einfach weitergehen. Und es müsste ein weltweites Abkommen gegen diese Kunststoffflut geben. Denn wir denken so schön hier in Deutschland, ja, wir haben ja unseren gelben Sack und da wird dann alles schön gesammelt und wird dann recycelt und wir haben das dann wieder als Tüten oder was auch immer. Aber das stimmt leider nur zum kleinsten Teil. Der größte Teil wird verbrannt oder, was noch schlimmer ist, wird exportiert. Und das finde ich die größte Sauerei überhaupt, dass man diese Dinge dann mit großen Schiffen, die natürlich auch wieder Emissionen von sich geben, in andere Länder führt, und da auf wilden Mülldeponien liegen unsere Plastiktüten, unsere leeren Shampooflaschen, unsere Plastikutensilien liegen in anderen Ländern auf wilden Mülldeponien und vermodern da und werden durch den Wind weggetrieben.
Wenigstens nur sichtbar, die in den Meeren sind ja weniger, entziehen sich. Es gibt ja solche, wie soll man das jetzt sagen, Abfallkontinente, kann man das ja schon bezeichnen. Der größte ist wohl im Indischen Ozean, im Pazifik, Südpazifik, der so die Größe von Westeuropa hat, also ja, Frankreich, Belgien, Deutschland, ja, zusammenhängender Müllteppich.
Ja.
Also da würde ich mal gern drüber fliegen, also ja, fliegen,
oder nicht.
Fliegen.
Ja.
Ich würde mich an einem Adler, an die Seeadler, wo du vorher davon gesprochen hast, an die Füße hängen, ja, und mit dem drüber fliegen.
Ja.
Aber das mal von oben zu sehen, das, ich denke, da kriegt man einen Schock fürs Leben.
Ja, ja. Und natürlich die Menschen, die da drin suchen dann noch irgendwelche Stoffe.
Also die Stoffen, auf den Halden, auf dem Land.
Ja, ja, genau. Das ist einfach grauenhaft. Und was eben auch ganz wichtig ist, also den Einweg komplett stoppen. Die Herstellung und die Vermarktung von Einwegprodukten muss umgehend drastisch reduziert werden. Ein verbindlicher Aktionsplan mit Maßnahmen und zeitlich festgelegten Zielen muss zeitnah verabschiedet werden. Da nehme ich auch die neue Bundesregierung dann mal ganz kräftig in die Pflicht, dass sie sich da noch mehr drum kümmert.
Greenpeace hat ja jetzt eine Kampagne gestartet, die ihr, wenn ihr wollt, auf der Internetseite unterzeichnen könnt, und zwar unter www.greenpeace.de. Oben in der Leiste Kampagnen, und da gibt es eben in dieser Richtung eine Petition, die ihr zeichnen könnt. Du hast vorher kurz das Thema unverpackt angesprochen.
Ja, da komme ich auch gleich zu.
Ja, okay.
Ja, genau. Also ich wollte nur noch sagen, eben auch bei der Produktherstellung sollte man auf Schadstoffe verzichten. Denn die Verwendung von gesundheits-, umwelt- und klimagefährdeten Stoffen bei der Verarbeitung von Grundstoffen zu Verpackungen und Produkten muss daher verboten werden. Es kann nicht sein, dass wir eben, wie wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass auch eben diese ganzen Plastikutensilien eben ins Meer geschwemmt werden und da sich natürlich dann durch Wellenschlag und durch den ganzen Sturm und so weiter diese zum Beispiel, was weiß ich, Shampooflaschen oder so zerreiben, und dann kommen
das
natürlich
dauert Lichtjahre, ja, bis die,
ja, nur dann kommen natürlich diese, gerade diese gefährlichen Stoffe kommen dann zutage, und das ist ja eben das, was auch die Tiere vergiftet, also es ist dann toxisch, oder zum Beispiel auch wenn man bedenkt, die ganzen Plastikflaschen, die so in den Lebensmittelläden stehen, die haben ja auch von innen eine toxische Schicht. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass so ein Wasserkasten nicht sofort vom Kühlwagen, vom LKW, in die Kühltruhen der Supermärkte oder in die Getränkemärkte geliefert wird, sondern vielleicht noch mal 1-2 Stunden draußen in der Sonne steht, dann kann man sich ja vorstellen, was sich da alles ablöst von diesen Flaschenwänden und was dadurch eben schon ins Wasser getrieben wird und beim Trinken man sich ja dann in gewisser Weise schon vergiftet, ne? Also das ist ganz schlimm. Und deswegen sagt man ja auch, dieses primäre Mikroplastik, das muss verboten werden. Ne? Wenn die Anwendung, wenn diese Dinge in die Umwelt gelangen, dann ist das natürlich sehr gefährlich. Weil sich da auch diese polymeren Stoffe dann lösen. Und das ist so ein wachsartiger Stoff, der dann immer ins Wasser gelangt, ne?
Ja, ich meine, Problem ist eben auch diese Plastikflut in den Meeren, dass Tiere mit vollem Magen verhungern.
Ja, Ja, genau. Da hat man gerade in einem Wal irgendwie, ich weiß nicht, hat man 30 Kilo Plastik gefunden, was natürlich grauenhaft ist, ja.
Wollen wir, bist du mit dem Thema Plastik durch? Dann ja, würde ich gerne nochmal.
Bin ich immer durch.
Nein, ich meine, ich will dir jetzt nicht die Argumente dann abgraben. Ich würde jetzt nämlich noch gern so langsam, ja, wir haben noch ein paar Minuten, aber. Das Thema Meeresschutzgebiete nochmal ansprechen.
Ja, können wir nur noch mal kurz den Unverpacktladen, weil das
ja,
ist
so, das war ja, ja, ne? Deshalb, ja, danach ja. Hatte ich ja gefragt. Genau.
Also es gibt in Frankfurt gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile 5 Unverpacktläden. Also einer zum Beispiel ist am Römer direkt, da kann man vorbeigehen. Und wir hatten jetzt einen Infostand und waren dann und haben dann natürlich auch wieder Unterschriften gesammelt und haben dann eben auch dafür geworben, mehr unverpackt einzukaufen. Und es gibt eine Karte, die kann man sich auch anschauen.
Sag doch mal, wie das unverpackt Einkaufen funktioniert. Weil ich glaube, das interessiert die Leute zu. Also ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß im Großen und Ganzen, wie es funktioniert. Aber ich gehe mal davon aus, dass manche vielleicht sogar den Begriff das erste Mal gehört haben.
Ja, okay. Also ich sag mal, es ist noch viel Luft nach oben. Ne? Aber es gibt diese kleinen Geschäfte. Die stehen dann zum Beispiel auf den Regalen, stehen dann große Bottiche mit unterschiedlichen Nahrungsmitteln. Also man kann zum Beispiel sich Mehl, diese wichtigen Dinge, Mehl, diese Grundstoffe kann man sich alle abfüllen, Salz, Zucker,
Nudeln Müsli,
in unterschiedlichen, Müsliarten und so weiter, dann auch eben Seifen und Shampoo.
Also bei den Lebensmitteln sind es wohl hauptsächlich also haltbare Dinge, also nicht Frischwaren wie Käse, Wurst oder.
Nein, sowas haben die gar nicht. Okay. Also jedenfalls habe ich jetzt mir 2 angeguckt in Frankfurt und die führen eben diese Trockenprodukte, wenn ihr so wollt. Also das ist das und dann natürlich weiterhin, also was man zum Waschen braucht, die Shampoos und ich kaufe da jetzt immer meine Seifen, es sind ja alles Hartseifen, also das heißt auch Shampoo ist da nicht flüssig, sondern das ist eben eine Seife und die kann man sich sehr gut ins Haar einmassieren. Ich denke, ich tue da auch was Gutes für mich, weil es sind nur gesunde Stoffe drin und es hält alles viel länger. Die Seifen, Lavendelseife oder was auch immer und diese Dinge, die da kann man viel, viel länger sich mit waschen als mit dem Shampoo und mit diesen Duschmitteln, die dann auch noch so klebrig auf der Haut wirken. Zahnpasta gibt es.
Filmöl.
Genau, Zahnpasta gibt es. Dann gibt es so auch so Nagelbürsten. Es gibt für die Zähne eben die Zahnpasta und das wollte ich jetzt eben noch gerade sagen. Zahnbürsten gibt es auch. die sind aus Bambus und halten auch etwas länger und sind eigentlich ganz angenehm auch zu benutzen. Ja, also
das, Empfehlung einfach mal auch ausprobieren, hingehen, sich angucken. Gibt es denn da irgendwie eine, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, Liste, Verzeichnis der Geschäfte oder wie findet man die?
Ja, also Greenpeace hat eine große Karte und leider habe ich jetzt die E-Mail-Adresse nicht, aber wenn ihr eingibt, also Reuse und dann Revolution Map, dann könnt ihr sehen, dann wird die bestimmt kommen und da kann man sich dann anschauen.
Sagst
wo
du dir das gerade nochmal?
Ja, also Reuse und dann Revolution Map.
Okay.
Ne? Da kann man sich dann angucken, wo es überall unverpackt Läden gibt und wie viele, also das auch genau die Adresse beschrieben und was die im Einzelnen so führen. Es gibt kleinere und größere Läden, also das werdet ihr schon selber rausfinden. Es ist wirklich interessant und macht Spaß, mal in so einen Laden zu gehen. Und nehmt euch noch einen Tipp von mir, nehmt euch reichlich Material mit, wo ihr dann eben die Dinge auch reinfüllt.
Gläser, keine Tupperware.
Ja, genau. Genau. Ihr habt bestimmt noch Marmeladengläser im Keller stehen und nehmt euch reichlich mit, denn man sieht dann immer noch das eine oder das andere, was man dann gerne noch mitnehmen möchte und dann hat man keinen.
Bieten die auch solche Gefäße
auch
an?
Ja, die bieten auch Gläser an, die man dann da erwerben kann.
Also jetzt möchte ich aber nochmal auf diese Sache mit den Meeresschutzgebieten kommen, bevor wir sonst wieder, weil mir das wirklich ein Anliegen ist inzwischen. Wir haben da in den letzten Sendungen immer mal wieder ansatzweise drüber geredet. Magst du, soll ich, leg du los.
Ja, also wir hatten 30x30 Schutz für die Meere, hatten wir schon häufiger mal im Programm und als
Was
Thema.
Was bedeutet 30x30?
Ja, das heißt bis 2030 30% der Meere zu schützen. Das ist ganz wichtig und da hat Greenpeace auch schon mehrere Touren gemacht, eigentlich kann man sagen, rund um die Welt, um zu schauen, welche Gebiete am wichtigsten sind und am schützenswertesten kann man eigentlich nicht sagen, aber welche Gebiete sich eben gerade aufgrund der Tatsache, dass es besondere Kinderstuben für besondere Fischarten gibt, welche Gebiete sich da am besten eignen. Also der
die
Pazifische Ozean.
Die sollen weltweites Ozean, Netzwerk entstehen, richtig, mehr oder weniger, wo richtig miteinander verbunden sind.
Ja, genau, damit eben bestimmte Gebiete einfach dann als Schutzmeer dann benutzt werden können. Und man geht eigentlich davon aus, dass die Tiere diese Gebiete dann auch anschwimmen, weil sie weil das dann auf ihrer Route auch liegt.
Also insofern, ja, es ist ja teilweise wo so, ich weiß nicht, ich gehe mal davon, oder ich weiß nicht, wie man das jetzt sagen soll, das wird sich ja wahrscheinlich dann auch entwickeln, da sieht man, die Tiere werden das selber entscheiden, ob sie das jeweilige Gebiet annehmen oder nicht. Vielleicht gibt es ja, oder wahrscheinlich, nee, gibt es wohl auch bei diesen Meereslebewesen Arten, die wie an Land zum Beispiel Kröten, in den Flüssen die Lachse, eben wieder an den Ort ihrer Geburt zurückkehren, um dort selber Nachwuchs zu zeugen.
Ja, das ist zum Beispiel bei vielen Walarten der Fall, genau, dass sie wieder dorthin zurückkommen.
Mhm. Ich habe jetzt auch die Wale, die wandern ja auch von Nord nach Süd in die Sommer, in ihre Sommergebiete, in den nördlichen Breiten, um dann im Wind, in ihren Wintern an die, in die Tropen zurückzukehren und dort letztendlich ihren Nachwuchs freizusetzen, auf die Welt los oder in die Welt loszulassen. Ja. Wie mag man das? Wie weit ist denn diese Kampagne?
Ja.
Also es ist ja eine Forderung, die von der Wissenschaft kommt, jetzt nicht nur von Umweltschutzverbänden oder Naturschutzverbänden, Meeresschutzverbänden. Wie weit ist denn das?
Ja, also leider muss ich sagen, das Thema beschäftigt uns ja schon seit bestimmt 20 Jahren immer wieder. Und diese Forderung nach den Schutzgebieten, diese Forderung haben wir auch immer wieder. Aber selbst in der Nordsee sieht man immer noch die Krabbenfänger da quer, kreuz und quer durch die Nordsee schippern und da ihren Fang zu machen. Also ich verstehe es einfach nicht, dass es nicht weitergeht. Ich habe jetzt gerade kürzlich gelesen, dass Biden wohl
der amerikanische Präsident
genau auf den Ruf der Wissenschaft hört und auch nochmal hoffentlich andere Regierungen dazu inspiriert, das Gleiche zu tun. Derzeit lassen die steigenden Emissionen das polare Meereis so stark schmelzen und bedrohen die Ökosysteme am Pol so sehr, dass eben ganz, ganz wichtig ist, endlich mal die Meeresschutzgebiete einzurichten. Denn da ist auch, da dürfen natürlich dann auch keine Schiffe durchfahren, also das kein Sand- und Kiesabbau, da dürfen keine Windkrafträder entstehen. Das sind Schutzgebiete, die einfach sich selbst überlassen werden und wo dann einfach das Meer mal zur Ruhe kommen soll.
Hilft uns ja, wie ich schon mal sagte, im Kampf gegen den Klimawandel oder dient dem Klimaschutz.
Ja.
Ingrid, vielen Dank, dass du im Studio warst, dir Zeit genommen hast zu dieser für uns ungewöhnlichen Zeit. Ich hoffe, ihr habt genügend oder viel Information bekommen. Wir haben eure Neugier wecken können zum Thema Meere, Ozeane. Warum sie wichtig sind für uns, welche Bedeutung sie haben und auch ein bisschen was über die Faszination der Meere. Danke, dass du da warst.
Ja, gut. Tschüss, Otto.
Tschüss. Ich habe jetzt noch zwei, drei andere Informationen für euch, nur zur Termine. Einmal möchte ich schon mal auf den Parking Day hinweisen, der am 18.09. in der Tönkesgasse dieses Jahr wieder stattfindet mit vielen, 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 vielen örtlichen Verbänden, Initiativen, Organisationen und so weiter. 10 bis 17 Uhr findet er statt in der Tönkesgasse, ist in der Nähe von dem Übergang vom Römer, vom Rathaus her zur Zeil, dort in der Gegend. Und auf unserem nächsten Schnupperabend am 13.09. online, da findet auch die Information auf unserer Internetseite. Und dann möchte ich auf jeden Fall mal wieder der Irina Schulz und dem Manuel Bu danken, die diese Sendungen nachträglich bearbeiten und einstellen und nachhörbar machen auf unserer Internetseite. Und wenn ihr Interesse habt an dem Thema Meere, möchte ich gerne nochmal ausdrücklich auf unsere Sendung vom September 2020 hinweisen. Da hatten wir auch den Lebensraum Meer, da ging es um Tiefsee und so weiter. Und da war der Dr. Torben Riel und die Ingrid hier im Studio. Die könnt ihr nachgucken auf unserer Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de. Da gibt es links den Menüpunkt Wir bei Radio X. Da geht er drauf, dann gibt es Archiv 2020 und da die Sendung vom 25. September, 25.09.20, geht es ausführlich um das Thema Tiefsee. Mein Name ist Otto Gebhardt. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und zum Schluss habe ich jetzt noch etwas vom Isaac Hayes aus dem Kultfilm Shaft, die Titelmelodie.